Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Letztens habe ich in einer Facebook-Gruppe eine Karte gesehen. Die wurde von irgendeinem Schweden gepostet, war in einer Schwedengruppe auch. Und auf dieser Karte, das war eine Karte aus dem 17. Jahrhundert, waren die Umrisse von einem angeblichen schwedischen Reich im 17. Jahrhundert abgebildet. Weite Teile von Russland bis hin zu Moskau war schwedisch. Große Teile vom heutigen Deutschland, vom heutigen Polen und auch einige Regionen in Norwegen waren hier schwedisch eingezeichnet, die aber nie zu Schweden gehört haben. Und unter diesem Post wurde ein bisschen gefeiert. Das waren noch Zeiten. Dahin müsste man wieder zurückkehren in diese Zeit. Es gibt gleich zwei Probleme mit dieser Karte. Zum einen, sie ist falsch. Viele Teile von Russland waren eben gar nie Teil von Schweden. Auch wenn vielleicht mal Moskau erobert wurde von Schweden, dazu kommen wir heute, war es nie Teil von Schweden. Außer ein bestimmter kleiner Teil Ingermanland. Das war sehr wohl schwedisch. Und auch im heutigen Deutschland, im Norden von Deutschland, da gibt es bestimmte Regionen, die waren oder sind Teil von Schweden geworden, Stralsund beispielsweise, aber eben nicht weiter im Süden, wie es auf dieser Karte eingezeichnet war. Nur weil hier mal ein schwedischer König kriegerisch entlanggezogen ist, war das eben noch nicht Teil von Schweden. Das heißt, diese Karte war falsch. Und das andere Problem ist diese Verklärung. Als wäre das damals so ein goldenes Zeitalter gewesen, als Schweden ganz Nordeuropa dominierte, auch in Mitteleuropa eingriff, in Deutschland Gebiete erobert hatte, in Russland Gebiete erobert hatte, als wäre das eine goldene Zeit gewesen. Denn das war sie nicht. Zumindest nicht für die schwedischen Bauern, für das schwedische Land, das ausgeblutet ist, für die schwedischen Soldaten, die zu Tausenden fielen. Es war vielleicht für den ein oder anderen Feldherrn oder vielleicht für den ein oder anderen König phasenweise eine erfolgreiche Zeit. Aber nicht für Schweden an sich. Und deswegen auch nichts, was man irgendwie verklären muss oder romantisieren muss. Und diese Großmachtszeit, diese Zeit, in der Schweden europäische Großmacht war, die wird bis heute von vielen verklärt oder romantisiert. Aber da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Ja, und um diese Zeit, da soll es in dieser weiteren Folge über die schwedische Geschichte gehen, über die Großmachtzeit, Stormaktstiden. Und damit begrüße ich dich ganz herzlich zu dieser Folge. Mein Name ist Jo von Elchkuss und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ja, wir haben über diese Großmachtzeit schon in der letzten Folge, wo es um die schwedische Geschichte ging, gesprochen. Da ging es um die Grundlage, um die ökonomische Grundlage, da ging es um das Kupferbergwerk zu Falun. Das eben auch im 17. Jahrhundert, also zeitgleich mit der großen Expansionszeit Schwedens, ganz, ganz wichtig wurde, war, die Blüte hatte, das fällt so zusammen, hier in Falun, da war die wirtschaftliche Grundlage gelegt worden. Wenn dich das nochmal interessiert, was man hier alles findet, auch die ganzen Sagen und Geschichten rund um das Bergwerk, spring in die vorletzte Folge, also die letzte Folge über die schwedische Geschichte, das ist die vorletzte Folge, die erschienen ist. Dort findest du alles über das Kupferbergwerk zu Falun. Und heute soll es um eine Person gehen, die wahrscheinlich mit am prägendsten mit dieser Großmachtszeit verbunden wird. Und das ist der König, der in Deutschland wahrscheinlich zu den bekanntesten gehört, neben Gustav Vasa. Und das ist Gustav II. Adolf, ein Enkel von Gustav Vasa. Er ist deswegen bekannt in Deutschland, weil er in den 30-jährigen Krieg eingriff, hier bis nach München vordrang, also bis nach Süddeutschland vordrang und weil er auch in Deutschland oder im heutigen Deutschland, damals war das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation, weil er in diesem Heiligen Römischen Reich fiel und zwar in der Schlacht bei Lützen am 6. November 1632. Da ist er gefallen und deswegen ist er in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr bekannt, sehr prominent, aber auch in Schweden. Denn er war nicht nur ein kriegerischer König, er war auch aus anderen Gründen sehr, sehr bedeutend. Ja, und um diesen König soll es heute und in der nächsten Folge gehen. Er hat so viel bewirkt, so viel geschaffen, dass man da wirklich zwei Folgen dazu braucht. Und es geht um sein Eingreifen im 30-jährigen Krieg. Im 30-jährigen Krieg, da wird es im Kern auch in der nächsten Folge noch gehen, weil der auch noch weiter ging, als Gustav II. Adolf schon längst gefallen war. Und unter seiner Tochter Christina wurde dieser Krieg weitergeführt oder sein Reichskanzler Axel Oxenstierna, der führte den Krieg ebenfalls weiter. Das heißt, ich muss diese Folge ein bisschen aufteilen, weil es eben so viel zu erzählen gibt. Zum einen, weil Gustav II. Adolf eine sehr schillernde Figur war, die viel für Schweden bewirkt hat. Und zum zweiten, weil in dieser Zeit, erste Hälfte des 17. Jahrhunderts, wirklich enorm viel passiert ist, was Schweden geprägt hat. Es wird dann aber noch weitere Folgen über diese Großmachtszeit gehen, denn für Schweden, ja, der 30-jährige Krieg ist schon auch wichtig für Schweden, vor allem weil eben auch in Norddeutschland einige Gebiete zu Schweden dazukamen. Aber für Schweden sind noch andere Phasen in dieser Großmachtszeit ganz entscheidend, denn in späteren Kriegen gegen Dänemark, da wird Skåne und Halland und Blekinge zu Schweden kommen. Und das ist natürlich etwas, was Schweden wirklich bis heute prägt, denn da fügt sich so das Staatsgebilde, wie wir es heute kennen, von Schweden zusammen. Und das passiert in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Ja, diese Großmachtszeit, da sind sich die Forscher so ein bisschen uneinig. Es ist immer klar, wann sie endet. Und das ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts im Großen Nordischen Krieg bei der verheerenden Niederlage gegen Russland mit dem Tod von Karl XII. Da endet sie. Das ist irgendwie sehr klar. Und wann sie beginnt, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Manche sagen, mit der Thronbesteigung von Gustav II. Adolf im Jahr 1611, da beginnt es, weil er eben die treibende Kraft ist in dieser massiven Expansion Schwedens, der überall Krieg führt, überall expandieren will. Andere sagen, ja, es könnte schon viel früher angesetzt werden, der Beginn der Großmachtszeit, denn auch schon Erik XIV., das ist der König, der an vergifteter Erbsensuppe in der Haft starb, oder vermutlich zumindest, der griff auch schon im Baltikum ein und versuchte da oder hat da eben auch im Baltikum das schwedische Territorium erweitert. Das heißt, diese expansive Politik, diese aggressive kriegerische Politik, die begann schon bei Erik XIV. Zuvor war es eher so, dass die schwedischen Könige sich auf das innenpolitische stärker konzentriert haben, weil es eben auch ganz, ganz viele Aufstände gab, weil so das Staatsgebilde noch nicht so richtig klar war, weil es immer wieder Gefahr drohte, dass es zerfallen könnte, dass andere Adlige die Macht ergreifen könnten, wie auch immer. Da gab es sehr, sehr viele innenpolitische Konflikte und das ändert sich nun mittlerweile. Ja, und so ab Erik XIV. Wird eben ins Baltikum ausgegriffen, massiv aber dann unter Gustav II. Adolf. Ja, und wir verknüpfen in dieser Serie über die schwedische Geschichte auch immer einen Ort mit der schwedischen Geschichte. Es soll also nicht nur um die schwedische Geschichte gehen, sondern es soll auch um den Ort gehen. Ein Ort, den man heute noch besuchen kann, wo man heute noch etwas über diese schwedische Geschichte erfahren kann. Und bei dieser Folge über Gustav II. Adolf und den 30-jährigen Krieg, also diese Doppelfolge, es wird ja eben noch einen zweiten Teil geben, das sind zwei Orte entscheidend. Ein Ort, der liegt gar nicht in Schweden, das ist nämlich Lützen bei Leipzig. Und der andere Ort, das ist Stockholm. Da die Stadt von Gustav als Hauptstadt gestärkt wurde und einiges von ihm oder über ihn noch hier zu finden ist. Das heißt, in Stockholm kann man sich gut auf die Spuren von Gustav II. Adolf machen und eben natürlich auch bei Lützen. Zu Lützen, da kommen wir aber erst in der nächsten Folge. Heute geht es um die Vorgeschichte zum 30-jährigen Krieg, der für Schweden eben lange Zeit gar nicht so entscheidend war, weil eben der Krieg gegen Polen viel, viel wichtiger war. Darum soll es gehen, um die Person von Gustav II. Adolf, aber sein Tod, der wird dann erst in der nächsten Folge kommen. Ja, legen wir gleich mal los. Gustav II. Adolf, eine wirklich schillernde Figur, verklärt, heroisiert, mit dem wurde vieles gemacht. Solche Figuren sind oft irgendwie schwierig zu greifen, weil so viel hineininterpretiert wird, hineingelesen wird, hineinprojiziert wird. Nach seinem Tod wird er vom schwedischen Reichstag als Gustav Adolf der Große, also den Store, betitelt. Das muss also schon einiges heißen, wenn er relativ kurze Zeit nach seinem Tod als der Große bezeichnet wird innerhalb von Schweden. Aber warum? Ich habe ja schon gesagt, in Deutschland, da ist er vor allen Dingen bekannt wegen eben seinem Tod bei der Schlacht bei Lützen und wegen seines Eingreifens in den 30-jährigen Krieg, wobei er die Protestanten vor einer drohenden Niederlage bewahrt hat. Die Protestanten waren im 30-jährigen Krieg in der Anfangsphase wirklich sehr stark in der Defensive. Die kaiserlichen Truppen gewannen sehr viele entscheidende Schlachten und erst mit dem Eingreifen von Gustav II. Adolf, da wendete sich so das Blatt. Und es wurde ausgeglichener. Für viele ist auch sein Äußeres bekannt. Ich glaube, wenn man so verschiedene Herrscherporträts zeigen würde, viele könnten nicht, von den meisten nicht klar benannt werden, wer das ist. Bei Gustav II. Adolf ist es, glaube ich, anders. Sein breiter, blonder Schnauzer und darunter ebenfalls blonder Spitzbart, das ist sehr, sehr typisch, sehr markant für ihn. Den würde man, glaube ich, sehr schnell erkennen. Und ich habe aber auch gesagt, in Schweden, da hat er noch ganz andere Bedeutung. Nicht nur eben als großer Krieger, als Verteidiger des Glaubens oder wie auch immer, sondern da hat er noch ganz, ganz anderes gemacht. Ja, und dieser Gustav, der wird am 9. Dezember 1594 auf Schloss Trikronor in Stockholm geboren. Und er stirbt eben im Jahr 1632. Er ist Sohn von Christina von Holstein-Gottorp und Karl dem IX. Karl der IX ist der dritte Sohn oder der drittälteste Sohn von Gustav Vasa und er beerbt seinen Bruder Johann, der wiederum seinen Bruder Erik beerbt hat. Das heißt, alle Söhne von Gustav Vasa, die kommen mal auf den Thron. Karl der IX ist also ein Sohn von Gustav Vasa, damit ist Gustav II. Adolf ein Enkel von Gustav Vasa. Und er wächst größtenteils auf Schloss Nyköpingshus. Das ist der Ort, wo sein Vater so seine Herrschaftsgeschäfte vor allen Dingen vorantreibt. Er bekommt schon früh eine militärische Ausbildung und wird allgemein auf seine Herrschaft vorbereitet. Also er bekommt alles, was so ein Herrscher bekommen muss, an rhetorischer Ausbildung beispielsweise, auch Latein und so weiter. Er zeigt sich sehr, sehr schnell als recht sprachbegabt. Deutsch und Schwedisch sind sowieso seine Muttersprachen, die kann er fließend und beide wirklich perfekt. Darüber hinaus lernt er aber Latein, Holländisch, Französisch, Italienisch, das kann er alles relativ gut sprechen. Und ein wenig kann er sogar Spanisch, Russisch, Englisch und Polnisch und auch sogar ein bisschen Schottisch wohl. Also er ist da wirklich sehr sprachbegabt. Nach dem Tod des Vaters wird Gustav Adolf am 26.12.1611 zum König gewählt. Da ist er erst 17 Jahre alt, also noch wirklich sehr, sehr jung. Und am Anfang kann er deswegen auch seine Herrschaft nicht alleine ausüben. An seiner Seite, da steht von Anfang an und bis zu seinem Tod Reichskanzler Axel Oxenstierna. Und der ist auch so eine schillernde Figur in der schwedischen Geschichte, weil er als Reichskanzler wirklich sehr viel Macht hat, sehr viel Einfluss ausgeübt hat und auch den 30-jährigen Krieg ganz stark mitgeprägt hat. Die Krönung zum König, die erfolgt aber erst deutlich später. Am 12. Oktober 1617 wird er im Dom von Uppsala gekrönt. Ja, und dieser König Gustav II. Adolf, der schaut sich schon recht bald nach einer geeigneten Frau um. Das ist natürlich immer wichtig, auch für die Thronfolge. Man braucht Kinder, man braucht im Idealfall Söhne, um eben den Thron zu sichern, auch für seine Kinder, für die Nachfahren. Er hat zunächst mal einige Liebschaften, einige missglückte Eheanbahnungen. Das klappt alles nicht so richtig. Oder seine Mutter ist ganz häufig irgendwie dagegen, wenn er wieder irgendeine schwedische Dame anbringt. Für sie ist eben was Europäisches das Richtige. Ja, und irgendwann bemüht sich Gustav II. Adolf intensiv um die Gunst von Maria Eleonora. Das ist eine Prinzessin aus dem Geschlecht der Hohenzollern, also aus denen dann auch die Preußenherrscher hervorwachsen. Aber hochadlige Hochzeiten sind zu dieser Zeit hochpolitisch. So gibt es Befürworter und Gegner. Gegnerin ist zum Beispiel Anna von Preußen, also auch eine Hohenzollerin. Da zu dieser Zeit der polnische König Lehnsherr von Preußen ist und Gustav Adolf mit Polen Krieg führt. Dazu kommen wir gleich noch. Und dann ist es also alles sehr, sehr problematisch. 1620 setzt sich Gustav aber durch, nachdem er wirklich sehr abenteuerlich und inkognito nach Berlin gereist war, um hier auch die Anna von Preußen zu überzeugen, dass er schon der Richtige ist für die Maria Eleonora. Also er ist da so ein bisschen so ein Draufgänger irgendwie und macht auch Dinge, die sehr untypisch sind für einen König, indem er inkognito nach Berlin reist mit so ein paar Gefolgsleuten, die mit ihm reisen. Die geben sich auch alle irgendwie andere Namen und reisen dann nach Berlin, um dann eben die Anna von Preußen zu überzeugen. Ja, und das gelingt auch. Die beiden verloben sich am 25. November 1620, ist Hochzeit in Stockholm. Und drei Tage später wird Maria Eleonora, da erst 21 Jahre alt, zur Königin von Schweden gekrönt. Das passiert, wie eigentlich immer, in der Storkyrkan in Stockholm. Das heißt, wenn du auch mal in Stockholm bist, geh in die Storkyrkan in Gamlastan. Die ist so reich an Geschichte. Das ist wirklich faszinierend, weil hier so viele Könige, Königinnen gekrönt worden sind. Hier ist so viel passiert. Die ist wirklich ganz, ganz reich an Geschichte. Ja, und die beiden machen sich auch ran, möglichst schnell einen Thronfolger oder eine Thronfolgerin zu zeugen. Aber das klappt am Anfang nicht so richtig. Maria Eleonora wird insgesamt 4-mal schwanger. Davon gibt es aber 2 Abbrüche und eine Tochter, die stirbt im ersten Lebensjahr. Das letzte Kind, im Jahr 1627 geboren, das überlebt und das ist Christina, die kommende Königin. Auch über Christina wird es eine eigene Folge geben, weil sie ist eine der ungewöhnlichsten, faszinierendsten schwedischen Herrscherinnen, die man sich nur vorstellen kann, die für Skandale gesorgt hat, für große Skandale. Aber mehr zu ihr dann in einer eigenen Folge. Auch sie, so ein Kind der schwedischen Großmachtszeit. Ja, das so ein bisschen zu den persönlichen Dingen über Gustav II. Adolf. Jetzt kommen wir aber dazu, warum ist er eigentlich für Schweden so besonders? Also eben losgelöst von diesen ganzen kriegerischen Tätigkeiten, was macht ihn eigentlich für Schweden so groß? Und er war jemand, der wirklich radikale oder große Reformen angestoßen hat, viel Modernisierung in der Staatsverwaltung herbeigeführt hat, im Rechtswesen, in der Wirtschaft. Da fallen ganz viel mit, zusammen mit seinem Reichskanzler Axel Oxenstierna. Vielleicht war der wirklich einer der einflussreichsten, mächtigsten Reichskanzler in der schwedischen Geschichte überhaupt. Er gründete viele Städte, ganz, ganz, ganz viele Städte. Zum Beispiel Göteborg. Da verweise ich auf eine Bonusfolge. Göteborg oder Göteborg wurde ja mehrfach gegründet, kann man sagen. Da gab es mehrere Anläufe, sehr, sehr hoch umstrittenes Gebiet, weil die Mündung vom Göta Elf, dieses Flusses, der hier ins Kattegat fließt, diese Mündung war schwedisch und das war der einzige Zugang lange Zeit von Schweden zur Nordsee. Wenn man eben nicht über den Öresund, der von Dänemark kontrolliert wurde, wenn man da nicht darüber wollte, dann musste man hier quasi ins Meer. Und deswegen war das natürlich ein hoch umkämpfter Ort, weil die Dänen genau wussten, wenn sie diesen Ort irgendwie unter Kontrolle bekommen können, dann haben sie Schweden viel stärker im Griff. Deswegen, Göteborg wurde mehrfach gegründet, mehrfach auch wieder zerstört. Eine ganz, ganz spannende Geschichte. Dazu gibt es eine Bonusfolge exklusiv für alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Also Göteborg wurde gegründet von Gustav II. Adolf. Deswegen steht auch seine Herrscherstatue ganz zentral auf dem zentralen Platz in Göteborg. Das sind alles so Städte, die in den Jahren von 1619 bis 1624 gegründet werden. Also innerhalb von 5 Jahren, da hat er so einen richtig so einen Städtegründungswahn. Alingsås gründet er. Söderhamn, Luleå, Piteå, Borås, Norrtälje, Sala, Sundsvall. Also auch überall im Land. Süden, Norden, Westen, Osten, überall gründet er Städte. Und er richtet neue Gerichte ein, wie zum Beispiel das Svea Hovrätt, also eines der obersten Gerichte, das dann auch in Stockholm angesiedelt wird und damit stärkt er auch Stockholm als Hauptstadt. Oder er gründet mehrere Gymnasien oder er gründet die ersten Gymnasien. Das heißt, er erkennt auch, wie wichtig Bildung ist, dass Bildung ein Grundstein ist dafür, dass man vorankommt, dass ein Land auch vorankommt. Das erste wird in Västerås 1626 gegründet. Die eigentliche Gründung wird durchgeführt vom Bischof Johannes Rudbeckius. Und so heißt auch der heutige Name dieser Schule. Also es gibt es bis heute, dieses Gymnasium. Und das ist heute das Rudbeckianska Gymnasiet. Und es werden noch weitere Gymnasien später gegründet. Er erweitert auch die Universität von Uppsala, gibt hier reichliche Schenkungen, also wirklich mehrere Höfe und Dörfer, dass die Universität eigene Finanzen erzeugen kann und schenkt hier wirklich ganz, ganz viel, damit eben die Universität wachsen kann. Das heißt, das ist ihm sehr, sehr wichtig, Bildung ist ihm sehr wichtig und hier treibt er vieles voran. Und er veränderte die administrative Struktur Schwedens. Gab ihr die Form, die im Kern bis heute besteht. Davor war Schweden unterteilt in Landschaften, Landskap. Gab es zum Beispiel die Landschaft Småland beispielsweise, Värmland, Dalarna. Und er reformierte das. Das wird zwar erst 1634, also nach seinem Tod, durchgeführt, aber von ihm wurde das quasi alles angestoßen, diese neuen Regulierungen für Schweden. Und zwar führt er die Läns ein. Also er teilt Schweden neu ein. Nicht mehr Landskap sind das Entscheidende, sondern eben die Läns. Also ein Län ist eine Verwaltungseinheit. Oftmals decken sich die mit den alten historischen Landschaften. Zum Beispiel bei Dalarna ist es mehr oder weniger das Gleiche oder bei Värmland. Bei anderen aber, wie zum Beispiel Småland, da wird es komplett auseinandergerissen. Smallland, das wären mehrere Lanes, Kalmar Lane beispielsweise, Jönköping Lane und Kronobergs Lane. Das heißt, er führt hier eine komplett neue Struktur ein und die ist bis heute gültig. Und er stärkt die Rolle von Stockholm als Hauptstadt. Zum Beispiel, indem er das Sveas Hofrätt dort ansiedelt, indem er die Reichskanzlei dort ansiedelt. Also Axel Oxenstierna, der hat seinen Sitz in Stockholm und das wird jetzt hier festgeschrieben. Er lässt auch in Stockholm ganz viele Häuser, es gibt einen großen Stadtbrand auf Gamlastan, wo ganz viele alte Holzhäuser abbrennen und hier lässt er viele in Stein dann neu errichten und damit kriegt natürlich auch Stockholm ja so ein bisschen sowas Hochwertigeres vom Stadtbild her. Also hohe, prächtige Steinhäuser werden errichtet. Er lässt Schlösser errichten in Stockholm, zum Beispiel das Schloss Markarlös. Das steht heute nicht mehr. Das ist dort, wo heute der Kungsträgerorden liegt. Dort stand früher ein Schloss Markarlös und das wurde auch von Gustav II. Adolf errichtet. Das heißt, es sind diese Dinge, Stadtgründungen, Gründung von Gymnasien, Gründung von Gerichten, die Einteilung in Lanes. Damit reformiert er Schweden ganz, ganz deutlich, modernisiert Schweden, bringt Schweden voran und gestaltet es immer mehr in dieser Form, wie wir Schweden heute dann auch irgendwie kennen oder viele Dinge, die wir heute kennen, die nehmen ihren Anfang in der Zeit von Gustav II. Adolf. Und deswegen ist er in Schweden heute auch noch so ein prominenter König, so ein wichtiger König, weil er hier prägend war. Weniger wegen seiner Kriege. Die bluteten das Land eher aus und hatten auch nur bedingt langfristigen Erfolg. Also die meisten Gebiete, die Gustav II. Adolf eroberte, die gingen früher oder später wieder verloren. Das heißt, das hat so langfristig weniger Bedeutung gehabt. Aber die innenpolitischen Reformen, die waren wichtig. Aber dennoch, bekannt ist er natürlich auch wegen seiner Kriegsführung. Denn während seiner Regierungszeit, also in den Jahren 1611 bis 1632, befand sich Schweden eigentlich fast ununterbrochen im Krieg. Er reformierte auch hier die Armee, sorgte dafür, dass die einzelnen Teile, Kavallerie, Infanterie, Artillerie, viel besser und effektiver zusammenspielen, dass sie ein bisschen mobiler werden, flexibler werden. Und damit wird die schwedische Armee auch so ein bisschen Vorbild für andere europäische Armeen. Außerdem führt er ein neues Rekrutierungssystem ein, das sogenannte Route-System. Das heißt, das Land wird in mehrere kleine Routen eingeteilt. Eine Route immer von 10 Mann oder also auf mehreren Höfen, wo 10 Männer leben, die müssen einen Soldaten stellen und den unterhalten. Das heißt, die Bevölkerung ist dafür verantwortlich, eben Soldaten zu stellen. Das macht das natürlich ganz geschickt, auch billiger, weil man nicht nur irgendwelche Söldner anwerben muss, die eben auch viel Geld kosten, sondern die kommen eben aus der schwedischen Bevölkerung selbst. Dadurch blutet aber auch die schwedische Bevölkerung ganz, ganz massiv aus, wenn es eben zu verlustreichen Schlachten kommt, was im Dreißigjährigen Krieg des Öfteren der Fall sein wird. Aber so konnte Schweden 36.000 Soldaten aus der eigenen Bevölkerung rekrutieren, ohne dass man dazu auf Söldner zurückgreifen musste. Söldner kamen dann eben noch hinzu. Und er stärkte die Flotte. Auch hier Basis in Stockholm. Hier auf Blasieholmen beispielsweise, auf Repsholmen, da wurden große Werften angelegt oder die Werften gab es schon davor, aber die wurden eben ausgebaut. Die Flotte prinzipiell war in einem schlechten Zustand zuvor. Und sie bestand aus meist ja eher so kleineren Schiffen. Und Gustav II. Adolf, der will große Schiffe. Er will Schiffe, die Macht Schwedens unterstreichen. Und so lässt er während seiner Lebzeit 5 große Schiffe in Auftrag geben. Es kommen später noch weitere hinzu, aber während seiner Lebzeit werden 5 in Auftrag gegeben. Darunter auch die Vasa, die auf der Jungfernfahrt dann am 10. August 1628 auch gleich wieder sinken wird und die heute in diesem tollen Museum in Stockholm ausgestellt wird. Zur Vasa gibt es auch eine eigene Folge. Zu diesem Schiff, zum Bau, zum Untergang, zum Museum. Dazu werde ich auch noch eine eigene Folge machen. Aber auch das ist quasi ein Relikt aus der Zeit von, oder aus der Herrscherzeit von Gustav II. Adolf. Ja, und so rüstet Gustav II. Adolf Schweden für den Krieg und er führt immer Krieg. Schon sein Vater, Karl IX., führte eigentlich sehr, sehr viel Krieg und das führt sein Sohn so auch fort. Dabei ist Deutschland und das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation, zunächst überhaupt gar nicht im Fokus. Sondern der Fokus, der liegt im Osten oder im Südosten, also Richtung Polen. Russland, Baltikum, Polen, das sind die Gebiete, auf die sich Schweden vor allen Dingen konzentriert. Es geht dabei immer oder zuvorderst um die Kontrolle der Ostsee. Das ist so das Entscheidende, dass die Expansionspläne Schwedens darauf abzielen, dass man eben nicht nur eine Küste der Ostsee kontrollieren kann, sondern im Idealfall beide Küsten. Dann wird man eben auch nicht mehr so verletzlich, dann kann man nicht mehr übers Meer angegriffen werden, wenn man eben auf beiden Seiten die Küsten kontrolliert. Und deswegen wurde Polen, deswegen wurde das Baltikum und eben auch Russland interessant. Gustav II. Adolf führte Krieg gegen Russland im Ingermannländischen Krieg, der dauerte bis 1617. Hier eroberte er Ingermannland und er führte Krieg gegen Polen bis 1627, also sehr, sehr lange. Und hier wird vor allen Dingen Livland erobert. Livland ist die Region im heutigen Baltikum, so das südliche Estland und nördliche Lettland, das ist eben das historische Livland. Und in dieser Zeit, da wird Gustav II. Adolf sogar kurz mal als russischer Zar gehandelt. Das heißt, da gibt es wirklich hochtrabende Pläne. Deswegen fällt auch die Karten, von denen ich eingangs gesprochen habe, wo dann irgendwie halb Russland irgendwie kurz mal auch markiert wurde als angeblich schwedisch, was so überhaupt nicht stimmt. Aber es gab kurzzeitige mal ja Ambitionen oder Pläne. Dazu muss man ganz kurz einen Blick Richtung Russland werfen. Ich mache das wirklich in aller Kürze ganz, ganz grob. Das ist unfassbar kompliziert in dieser Zeit in Russland. Es geht hier drunter und drüber. Das ist eine Zeit großer Unruhe, großer Thronstreitigkeiten, die sogenannte Zeit der Smuta oder die Zeit der Wirren, Anfang des 17. Jahrhunderts, wo es eben Bürgerkriege gibt, wo eben mehrere Zaren um die Herrschaft ringen. Zar Wassili IV. Ist dann der letzte Vertreter der Rurik-Dynastie, der ist seit 1606 auf dem Thron. Und er ist innenpolitisch wirklich sehr, sehr schwer angeschlagen, wird in Moskau eingekesselt und belagert. Aber er hält von Karl dem IX., also dem Vater von Gustav II. Adolf, militärisch Unterstützung. Und er schickt 1609 ein Heer unter der Führung des Feldmarschalls Jakob de la Gardie nach Russland. Und dem gelingt es sogar, bis nach Moskau vorzudringen und die Stadt 1610 zu erobern. Das heißt, ihm gelingt das, was später einem Napoleon oder so nicht mehr gelingen wird, wirklich Moskau zu erobern. Dieser schwedische General oder Feldmarschall Jakob de la Gardie, der schafft das. Und für diesen winzig kleinen Moment ist dann vielleicht sogar Moskau mal in schwedischer Hand, aber wie gesagt, das Gebiet war nie dauerhaft irgendwie schwedisch. Also wenn das auf irgendwelchen Karten eingezeichnet ist, dann ist das einfach falsch. Jetzt kommt aber hinzu, dass sich nun auch Polen in die russischen Angelegenheiten einmischt. Und zwar in Gestalt von König Sigismund. Sigismund, der will ja nicht den Schweden das Feld überlassen, denn Sigismund hat ein Problem mit dem schwedischen Herrscher. König Sigismund ist nämlich auch ein Enkel von Gustav Vasa und Sohn von Johann III. Und von Katharina Jagiellonica. Also hat schon lange Zeit enge Verbindungen durch die Mutter mit Polen. Er war auch kurzzeitig König von Schweden, wird aber von Karl dem IX. Vertrieben. Sigismund war Katholik und hat da so eine kurze ja, katholische Renaissance Ende des 16. Jahrhunderts wieder etabliert in Schweden, wurde dann eben aber von Karl dem IX. Bekämpft und vertrieben. Seitdem ist er in Anführungszeichen nur noch König von Polen und nicht mehr König von Schweden. Das heißt, zwischen Sigismund und Karl dem IX. Da gibt es eine große Feindschaft. Und Sigismund weigert sich über viele Jahre hinweg, Gustav Adolf oder auch Karl dem IX., aber auch Gustav Adolf als schwedischen König anzuerkennen. Er sagt immer noch, ich bin eigentlich der rechtmäßige König. Ja, und er mischt sich auch ein. De la Gardie, dieser Feldmarschall im Auftrag von Karl dem IX., führt deswegen auch Krieg gegen Polen, nicht sonderlich erfolgreich. Aber das heißt, hier gibt es eine große Gemengelage. Die Wirren hier gehen weiter. De la Gardie erobert irgendwann die russische Stadt Nowgorod, die wirklich sehr, sehr zentral und wichtig war. Und die Russen aus Nowgorod und Umgebung, die wollen sogar nun entweder Gustav II. Adolf oder dessen Bruder Karl Philipp zum Zaren machen. Das heißt, da gibt es wirklich Pläne, nicht von allen Russen, aber von denen in Nowgorod dieser schwedische Königssohn und einer von den beiden schwedischen Königssohnen, die sollen der neue Zar werden. Das ist wirklich so, ja, da steht plötzlich die schwedische Krone vor einem ganz großen Aufstieg. Und doch noch ehe Karl Philipp nach Russland abreisen kann, setzt sich Michael Romanow 1613 auf den russischen Thron. Und er begründet dann die Romanow-Dynastie, die bis zum Ersten Weltkrieg herrschen wird. Das heißt, damit sind auch diese Pläne, diese großen, hochtrabenden schwedischen Pläne und Ambitionen auf den russischen Thron zu Ende. Also wie gesagt, eine sehr, sehr verwirrende Zeit, sehr viel Chaos, sehr viel Durcheinander. Und das versucht eben zunächst Karl IX. Und dann später Gustav II. Adolf für die eigenen Interessen auszunutzen. Die Russen versuchen, Nowgorod zurückzuerobern, werden aber 1614 geschlagen. Und hier nimmt dann der jetzt schon König Gustav II. Adolf, aktiv am Kriegsgeschehen teil. Etwas, was er noch häufiger machen wird. Und dafür ist er auch bekannt. Und das bringt auch seinen Tod. Also er verliert ja sein Leben auf dem Schlachtfeld. Aber das ist natürlich etwas, weshalb er auch so sagenumwoben ist, so legendär ist, weil er eben mit den Soldaten irgendwie mitkämpfte und nicht irgendwo auf dem Feldherrenhügel stand und da irgendwelche Befehle gegeben hat, sondern eben mit und aktiv am Kampfgeschehen teilgenommen hat. Auch später im Dreißigjährigen Krieg, er wird immer wieder auch sich in Lebensgefahr bringen, weil er Belagerungswerke zum Beispiel begutachtet und dabei beschossen wird. Er wird verletzt werden. Also er ist da wirklich einer, der eben mitkämpft und das macht ihn natürlich auch so ein bisschen mit legendär. Ja, irgendwann mal kommt es zum Friedensschluss 1617. Da gibt Schweden dann Nowgorod an Russland zurück, erhält aber andere Städte in Ingermanland. Das Ingermanland ist dieses Gebiet heute östlich von Finnland gelegen, rund um den Lagoda-See. Und hier erhält nun Schweden einige Städte, die werden nun schwedisch, wie zum Beispiel Kexholm oder Nöteboy am Ladoga-See gelegen. Und die bleiben bis 1702 auch wirklich schwedisch. Also fast 100 Jahre ist hier in Ingermanland eine schwedische Herrschaft. Der Krieg gegen Russland ist damit vorbei. Der Krieg gegen Polen wird aber noch weiter im Baltikum geführt. Also Polen erstreckte sich damals ja auch bis ins Baltikum hinauf. Das heißt, das war polnisches Gebiet. Gustav II. Adolf und de la Gardie, die erobern beispielsweise 1621 Riga. Auch hier bringt sich der schwedische König mehrfach in Lebensgefahr. De la Gardie übernimmt die Kontrolle über Livland von Polen, also es wird von Polen erobert und er wird auch Generalgouverneur von Livland. Gustav II. Adolf führt weitere Kriege in Ostpreußen, gewinnt beispielsweise die Schlacht bei Wallhof 1626, wird 1627 in einer Schlacht aber angeschossen. Die Kugel verbleibt da in seiner Schulter, die trägt er bis zu seinem Tod dann mit. Das heißt, hier sieht man, er ist da wirklich immer ganz aktiv mit dabei. 1629 gibt es dann einen Waffenstillstand zwischen Polen und Schweden, wobei Livland bei Schweden bleibt. Und damit ist eigentlich so, dass fast das gesamte Baltikum nun schwedisch. Es bleibt bis 1721 Teil von Schweden, dann fällt es an Russland. Aber bis dahin ist es eben Schweden. Und damit besitzt Schweden, Finnland gehört ja sowieso schon seit jeher eigentlich zu Schweden. Dann haben wir noch die Region um den Ladoga-See, was heute Russland ist. Dann das Baltikum, das heißt, es sind schon große Teile der Ostsee, werden nun von Schweden bestimmt und dominiert. Es fehlt eben nur eigentlich diese Region Polen, die polnische Küste, die norddeutsche Küste und dann eben Dänemark. Und damit ist Schweden schon auf einem, einem Höhepunkt der Macht über die Ostsee. Ja, und den Dänen, den passt das natürlich nicht. Dem passt es von Anfang an nicht. Die Dänen sind sowieso die ganze Zeit mit Schweden eigentlich im Krieg. Und während Karl IX., also der Vater von Gustav Adolf und dann sein Sohn Gustav II. Adolf, mit den Kriegen im Osten beschäftigt sind, noch direkt eigentlich zu Beginn der Herrschaftsübernahme von Gustav II. Adolf, da beginnt der dänische König Christian IV. Krieg von Westen aus. Und so beginnt auch noch der Kalmarkrieg, der dauert von 1611 bis 1613. Das heißt, hier sieht man, Schweden führt wirklich immer Krieg. In diesem Krieg, in diesem Kalmarkrieg, der wird deswegen Kalmarkrieg genannt, weil sich große Phasen und Teile des Krieges rund um Kalmar abgespielt haben. Aber er spielte nicht nur in Kalmar, denn die Streitigkeiten zwischen Dänemark und Schweden, die hatten eher zwei andere Gründe. Das eine war Göteborg und der schwedische Zugang zum Kattegat. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Dort, wo heute Göteborg liegt, das war für Schweden ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Wenn Schweden diesen Punkt kontrollierte, hatte es eben Zugang zum Kattegat. Musste nicht mit den Schiffen über den Öresund und damit quasi immer Dänemark auch Zoll zahlen und so, sondern konnte eben die Waren über den Vänern direkt ins Kattegat verschiffen. Und Karl IX., der Vater von Gustav II. Adolf, der gründete ein erstes Göteborg auf Hisingen. Also so der nördliche Teil vom heutigen Göteborg. Das hatte aber nicht lange Bestand, wurde von den Dänen dann eben immer Kalmarkrieg sofort wieder zerstört. Weil die wussten, das ist uns ein Dorn im Auge, das wollen wir hier nicht haben. Dänemark würde dadurch massiv an Zöllen verlieren, wenn die Schweden immer mehr über den Götaelv verschiffen. Das heißt, es war auch so eine finanzielle Bedrohung für Dänemark und deswegen griff Dänemark hier an und zerstörte dieses erste Göteborg. Wie gesagt, aber zu diesen mehreren Gründungen von Göteborg, da gibt es dann eine Bonusfolge. Der zweite zentrale Konfliktpunkt, der war weit, weit oben im Norden. Denn hier griffen sowohl Norwegen als auch Schweden immer weiter aus, aber die Grenzen oben im Norden, im samischen Gebiet, dort wo die Sami lebten oder bis heute leben, da waren die Grenzen nicht klar gezogen. Und die Sami, die waren ja ein wanderndes Volk, nicht sesshaft. Die zogen mal im schwedischen Gebiet umher, mal im norwegischen Gebiet. Und da war nicht ganz klar, wem sollen die denn jetzt nun die Steuern zahlen? An Norwegen oder an Schweden? Norwegen war zu dieser Zeit Personalunion mit Dänemark und damit war auch wieder Dänemark involviert. Also wo sollen die Steuern hingehen? Auch das war ein zweiter Grund, weshalb sich Dänemark und Schweden stritten. Ja, und so kam es eben zu diesem Kalmarkrieg, der eben noch zunächst ausgefochten wurde von dem Vater von Gustav II. Adolf und dann eben auch noch von Gustav II. Adolf. Göteborg wird zerstört, Kalmar wird von den Dänen erobert. Das heißt, die Dänen haben zunächst mal Erfolge. Auch das Schloss Borgholm auf Öland wird von den Dänen erobert. Dann aber am 7. Oktober 1611 unter der Führung von Kronprinz Gustav Adolf zurückerobert. Zu dem Zeitpunkt ist er gerade mal 16 Jahre alt. Aber ihm gelingt es hier schon, Borgholm zurückzuerobern. Das heißt, er sammelt hier so die ersten Meriten und er zeigt hier, er kann, auch wenn er noch 16 Jahre alt ist, er kann irgendwie Krieg führen. Er ist strategisch irgendwie ein ganz kluger Kopf. Ja, und wenig später muss er dann auch schon die Krone übernehmen, weil sein Vater stirbt. Da ist er noch minderjährig und damit hat er auch die Verantwortung für den Krieg. Und dieser Krieg, der ist für Schweden eine große Belastung. Zum einen, weil mehrere Städte erobert werden, weil Göteborg wirklich von den Dänen niedergebrannt wird und so komplett zerstört wird, dass man erst im 19. Jahrhundert archäologische Spuren davon entdeckt. Das heißt, das war wirklich so vollkommen zerstört worden von den Dänen. Und die Dänen, die erobern auch die Elfsborgs-Festning. Das ist diese Festung, die alte Festung, an der Flussmündung des Götaelv. Diese Festung war schwedisch und die war für Schweden natürlich eminent wichtig. Wir haben es vorhin drüber gesprochen, weil damit eben die Mündung des Götaelv kontrolliert werden konnte. Und die wird 1612 erobert. 1613 wird dann Frieden geschlossen, der Friede von Knäret. Und hier muss Schweden ein üppiges Lösegeld bezahlen, um diese Festung Elfsborg-Festning wieder zurückzubekommen. 1 Million Reichstaler in Silbermünzen. Das ist unfassbar viel Geld. Man schätzt, es ist ungefähr 2/3 einer gesamten Ernte in Gesamtschweden umfasste. Also unfassbar viel Geld. Schweden kann das nur zurückbezahlen, kann es auch nicht auf einmal zurückbezahlen, sondern es sind mehrere Raten. Die letzte Rate kommt dann 1619 und kann es nur zurückbezahlen indem sich eben Schweden Geld aus den Niederlanden leiht, indem massiv Kupfer aus Falun verkauft wird. Da hatten wir es wieder. Falun war wirklich zentral. Und auch königliches Silber wurde eingeschmolzen und es wurden extra Steuern verlangt von den Bauern, die Bauern und die kleinen Leute zu bezahlen hatten. Das heißt, es war wirklich eine ganz, ganz große, eine enorme Summe, die Schweden finanziell massiv belastete. Und die Dänen behalten die Festung als Pfand, bis es wirklich alles bezahlt ist. Aber auch andere wichtige Orte, wie zum Beispiel Lödösee, das ist so der Vorgängerort von Göteborg, zentraler Handelsort hier in der Gegend, auch der wird als Pfand behalten. Und 1619 wird dann wirklich alles bezahlt und die Festung kommt wieder in eine schwedische Hand. Ja, das sind enorme Belastungen, die, also auch finanziell, für die noch junge Herrschaft von Gustav Adolf. Ja, das heißt, wir haben hier mehrere Kriege. Einmal den Kalmarkrieg gegen Dänemark. Wir haben die Kriege, die dann erfolgreich laufen gegen Russland, wo Ingermanland erobert wird. Und wir haben auch den erfolgreichen Krieg gegen Polen, wo eben Livland erobert wird. Aber eben immer Kriege, die die Bevölkerung letztendlich tragen muss. Sie müssen die Soldaten stellen. Sie müssen extra Steuern bezahlen, zum Beispiel für das Lösegeld von Elfsboy Festning. Das heißt, die normale Bevölkerung, der kleine Bauer, die müssen hier massiv leiden, damit eben die schwedischen Könige die Kriege führen können, die sie führen wollen. Und das wird nochmal massiv verstärkt durch das Eingreifen in den Dreißigjährigen Krieg. 1630 ist es soweit. Als Schweden quasi diesen Krieg in Polen beendet hat, da konnte man sich jetzt auf das Heilige Römische Reich Deutsche Nation konzentrieren. Der Dreißigjährige Krieg, der währt da schon 12 Jahre. Beginnt 1618 ja so als lokaler Konflikt in Böhmen, als kaiserliche katholische Gesandte von Protestanten aus dem Fenster gestürzt wurden. Der Fensterschutz von Prag, der ist bekannt. Und dieser böhmische Konflikt, der griff allerdings sehr, sehr rasch um sich und bald war halb Europa involviert in diesen Krieg, der große Teile des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation verheeren sollte. Ein völlig verheerender Krieg, der diese deutschen Länder auch auf Jahre ganz massiv zurückwerfen sollte. Auch hier, die Bevölkerung ist diejenige, die massiv unter diesem Krieg leidet. Und ist einerseits ein religiöser Konflikt, oder der Auslöser war religiös. Und es ist auch so im Kern schon auch ein Kampf zwischen einerseits der katholischen Liga, den kaiserlichen Truppen, die auch von so zentralen Kriegsherren angeführt werden, wie Wallenstein oder Tilly. Und dann auf der anderen Seite protestantischen Fürsten, später auch Dänemark und Schweden, auch als protestantische Länder. Das heißt, es ist schon ein religiöser Konflikt, aber letztendlich ist es dann doch vor allem ein Krieg um Macht und um Territorium. Beispielsweise kämpft eben das katholische Frankreich an der Seite des protestantischen Schwedens gegen das Habsburgerreich und damit den Kaiser. Das heißt, mit Frankreich und Schweden verbünden sich zwei unterschiedliche Konfessionen, weil sie beide Machtinteressen haben. Das heißt, diese Machtinteressen sind dann doch letztendlich wichtiger als die Religion. Aber trotzdem, Schweden greift eben auf der Seite der Protestanten ein im Kampf gegen den Katholizismus. Das lässt sich natürlich auch propagandistisch besser irgendwie so weiterverbreiten, als wenn man sagt, wir wollen hier irgendwie Gebiete erobern, wenn man eben sagt, wir kämpfen für den Protestantismus. Gustav II. Adolf hat schon früh Pläne, in den Krieg einzugreifen, um sich da Vorteile für Schweden zu sichern, weil eben die Ostseeküste für ihn zentral ist. Das scheitert aber, weil Schweden einfach noch in den Krieg gegen Polen involviert ist und deswegen muss er diese Kriegspläne erstmal zurückstellen. In den ersten 10 Jahren des Dreißigjährigen Krieges hat die katholische Seite die deutliche Überhand. Es gibt große Erfolge für die katholische Liga. Wallenstein, Tilly gewinnen wirklich viele, viele entscheidende Schlachten. Wallenstein dringt weit in den Norden vor, belagert dabei auch Stralsund. Und Stralsund schließt 1628, als es belagert wird, mit Schweden ein Abkommen über schwedische Unterstützung. Und so beginnt dann eben so schrittweise der Einfluss Gustav II. Adolfs zuzunehmen. Im Juli 1628 muss Wallenstein die Belagerung von Stralsund auch tatsächlich aufgeben. Und das ist natürlich ein riesiger Prestigegewinn für den schwedischen König. Und er hat nun auch so ein bisschen Zugriff auf Stralsund. Und das wird als ein ganz wichtiger Brückenkopf für schwedische Truppen, also wo er mit seinen Schiffen landen kann und schwedische Truppen nachschieben kann. 1630 dann greift Schweden wirklich aktiv in den Krieg ein. Warum? Wir haben es gerade schon so ein bisschen besprochen. Es gibt letztendlich mehrere Gründe. Propagandistisch wird die Religion hochgehoben. Schwedische Flugblätter in Norddeutschland stellen Gustav II. Adolf als Löwen aus dem Norden, also Lejonet von Norden. Oder den Löwen aus Mitternacht, Lejonet von Mitternachtslandet, oder aus dem Mitternachtsland, da. Also er ist so der Messias, der Retter des Protestantismus vor dem Katholizismus. Und diese religiösen Gründe, die gab es sicherlich auch. Also die will ich gar nicht kleinreden, die sind schon auch wichtig, aber sie waren sicherlich nicht allein entscheidend. Wichtiger waren wohl eher politische und wirtschaftliche Gründe. Denn das Ausgreifen von Wallenstein und damit der katholischen Liga bis an die Ostsee, die gefährdeten eben Schweden und dessen Ambitionen, vorherrschende Macht im Ostseeraum zu werden. Schweden will aber die Ostsee dominieren, damit auch den dortigen Handel, und damit ist es quasi nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Und wenn eben die katholische Liga bis an die Ostseeküste kommen würde, wäre das immer so eine potenzielle Gefährdung auch für Schweden. Das heißt, es war auch sicherheitspolitisch dann irgendwie für Schweden wichtig, in diesen Krieg einzugreifen. Und diese politischen, sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen Faktoren, die sind neben den religiösen Gründen entscheidend. Wie man die dann gewichtet, da gibt es auch unter Historikern keine richtige Einigkeit. Manche betonen eher das Religiöse, manche eher das Politische, manche eher das Wirtschaftliche. Das ist nicht ganz klar. Auch die Frage, ob Schweden jetzt sozusagen genötigt wurde einzugreifen, weil es sich eben so bedroht gefühlt hat, oder ob es doch eher eine sehr, sehr aggressive Expansionspolitik war, auch das wird sehr, sehr unterschiedlich diskutiert. Aber auf jeden Fall, am 26. Juni 1630 landen die schwedischen Truppen, sind 120 Schiffe, die hier ankommen, die landen auf Usedom. Die schwedischen Truppen kontrollieren schon bald die gesamte deutsche Ostseeküste und damit beginnt eben der schwedische Krieg im 30-jährigen Krieg. Und da wird dann eben auch der Ort Lützen wichtig werden. Das dann aber in einer zweiten Folge über Gustav II. Adolf und den 30-jährigen Krieg. In der nächsten Folge werden wir uns die Schlacht bei Lützen genauer anschauen und prinzipiell davor noch die Erfolge auch von Gustav II. Adolf in diesem Krieg. Dann die Schlacht bei Lützen. Wir werden uns anschauen, wie es danach weitergeht im 30-jährigen Krieg für Schweden. Wir schauen uns auch an, was das alles mit der Bevölkerung macht. Denn jetzt haben wir ganz viel über Könige gesprochen, aber so in Nebensätzen habe ich es immer wieder erwähnt, die Bevölkerung muss diesen Krieg tragen und die leidet auch ganz massiv darunter. Wie? Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge genauer an. Und da kommen dann auch diese beiden zentralen Orte, Lützen und Stockholm, noch mal ein bisschen genauer vor, was du da heute machen kannst oder heute noch sehen kannst, wenn du dich auf die Spuren der schwedischen Geschichte machen willst. Ja, so viel aber heute. Wie gesagt, viel, auch viel manchmal Verwirrendes, weil eben Schweden hier nicht nur einen Krieg führt, sondern gegen Dänemark, Russland, Polen und eben gegen die katholische Liga mehrere Kriege führt, die sich manchmal verschränken, auch mit wechselndem Erfolg, gerade im Osten. Erstmal große Erfolge, Schweden erobert hier einiges, Schweden dehnt sich aus. Ja, deswegen ist das so, diese schwedische Großmachtszeit. Schweden wird hier europäische Großmacht. Ja, so viel dazu für heute und in der nächsten Woche geht es dann weiter mit dem zunächstmaligen Siegeszug von Gustav II. Adolf durch die deutschen Landen und dann seinem Tod. Bis dahin, habt eine gute Zeit, eine schöne Woche. Hatte so bra. Wie Hirsch. Elchkuss, der Podcast für Schweden.